Google wird nicht zur Suchmaschine, sondern mittlerweile zur Antwortmaschine. Und Nutzende bekommen direkt die Antwort, was natürlich für Werbetreibende ein Problem sein kann, weil wenn niemand mehr klickt und auf unsere Webseite kommt, können wir gegebenenfalls auch keine Werbung mehr ausspielen. AI-Overviews sind Risiko und Chance zugleich. Als Unternehmen, als Marke will ich stattfinden in den AI-Overviews. Ich will als Zitat genutzt werden. Das bedeutet, ich muss meine SEO-Bemühungen trotzdem weiter vorantreiben.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge: Traffic-Einbruch durch AI-Overviews. Maßnahmen, die jetzt noch helfen, mit SEO-Experte Matthäus Michalik. Und hier ist euer Host und fürgründer-Chefredakteur René Klein.
Hi, schön, dass ihr wieder beim Podcast von fürgründer.de dabei seid. Wir helfen euch, einfacher, schneller und besser zu gründen. Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO, war online ein wichtiger Weg für die erfolgreiche Kundengewinnung. Mit harter Content-Arbeit konnten wir Top-Rankings für wichtige Suchbegriffe, die Keywords, erzielen und dann aus Besuchern der Website Kontakte oder sogar Kunden machen. Doch mit Einführung der AI-Overviews bei Google sieht die Welt ganz anders aus. Die AI-Overviews beantworten viele Suchanfragen direkt in Artikelform, basierend auf zahlreichen Quellen. Warum sollten sich also Nutzer und Nutzerinnen noch die Mühe machen, weiter nach unten zu scrollen, um die Suchergebnisse zu checken, bei denen häufig unklar ist, was mich auf der Seite erwartet? Im Ergebnis verzeichnen viele Seiten teils dramatische Traffic-Rückgänge. Dann können wir also aufhören, Content zu produzieren und Energie in SEO zu stecken? Doch wie kommen wir dann in Zukunft an potenzielle Kunden für unsere Seite? Antworten auf diese Frage gibt uns Matthäus Michalik, Deutschlands Top-SEO-Experte und Mitgründer der SEO-Agentur Klarneo, die internationale Suchmaschinenoptimierung und Content-Marketing betreibt. Hallo Matthias.
Hi René, super spannendes Thema, was wir uns heute wieder ausgesucht haben.
Ja, und knüpft an das Thema, was wir auch letzte Woche hatten, wie wir es als Unternehmen, als Selbstständige vielleicht schaffen, in den Antworten der Large Language Models zu erscheinen. Jetzt hat quasi Google ganz eigene Antworten kreiert, auch auf Basis von Large Language Models mit den AI Overviews. Aber vielleicht kannst du da kurz eine Einführung geben, was genau sind AI Overviews? Wie können wir uns das vorstellen? Ich glaube, viele haben es schon gesehen, aber trotzdem nochmal ganz kurz zusammengefasst, was ist da jetzt passiert in der klassischen Suchergebnisliste.
Genau. AI Overviews sind im Grunde KI-Zusammenfassungen, die aus mehreren Quellen bestehen und oberhalb der Suchergebnisse dargestellt werden. Heißt, Google wird nicht zur Suchmaschine, sondern mittlerweile zur Antwortmaschine und Nutzende bekommen direkt die Antwort, die sie gegebenenfalls gesucht haben. Früher mussten wir uns durch Ergebnisse durchklicken. Heutzutage wird es im Grunde auf dem Silbertablett serviert, was natürlich für Werbetreibende ein Problem sein kann, weil wenn niemand mehr klickt und auf unsere Webseite kommt, können wir gegebenenfalls auch keine Werbung mehr ausspielen. Wir können vielleicht auch unser Produkt nicht mehr verkaufen, haben nicht mehr direkt den Zugang zu den potenziellen Kunden. Und das ist, glaube ich, so eine sehr starke Veränderung, die es so die letzten Jahre noch nie gab. Man kannte immer die klassischen Suchergebnisse mit den verschiedenen Links. Klar, die wurden immer diverser, Produkte wurden eingespielt, Bilder, Videos, Google Maps etc. Das heißt, die Suchergebnisse haben sich schon immer wieder entwickelt. Aber so, dass wir sehen, es gibt eine sehr, sehr ausführliche Antwort oberhalb der Ergebnisse, das gab es bisher noch nicht. Viele von den Zuhörenden kennen vielleicht noch die Featured Snippets. Das waren im Grunde einzelne Antworten, die Google sich von einer Quelle geschnappt hat und schon direkt ausgespielt hat. Trotzdem waren wir eine Quelle. Und heute bei den AI-Overviews sprechen wir von einer Zusammenfassung, die folgt durch Gemini, also durch den hauseigenen KI-Bot, KI-Sprachmodell von Google, wo sie eben verschiedene Quellen zusammenführen, um eine sehr ausführliche Antwort zu präsentieren. Und ich bin mir sicher, dass viele von den Zuhörenden diese Antwort schon gesehen haben, weil es wurde jetzt Ende März in Deutschland eingeführt und jetzt mittlerweile auch für nicht eingeloggte Nutzer, also für alle, die Google nutzen, ausgespielt werden kann.
Und halt super prominent, ne? Früher haben wir uns ja vielleicht darüber beschwert, dass erstmal 5 Werbeanzeigen kamen, bevor dann meine Seite vielleicht auf Position 1 oder 3 oder 2 angezeigt wurde. Die AI-Overviews sind ja nochmal vor den Werbeanzeigen und können dann auch nochmal ausgeklappt, also verlängert werden.
Genau.
Sodass ich schon sehr, sehr weit runtergehen muss, um dann noch ein Suchergebnis zu finden.
Ja. Es gibt jetzt auch erste Studien. Die Studien unterscheiden sich teilweise, aber man kann schon sagen, so 30-40% des Traffics, der bleibt auf Google und wir verlieren diesen Traffic, wenn wir vorher irgendwie auf Position 1 oder auch vielleicht im Featured Snippet waren, verlieren wir diesen Traffic. Das bedeutet, bei uns auf der Webseite kommt weniger Traffic an. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch sagen, wo werden eigentlich diese AI-Overviews ausgespielt? Was man schon sehr, sehr stark sieht, sind immer sehr informational getrieben. Also jemand hat wirklich eine Frage, stellt eine Frage, will eine Information bekommen. Weniger jemand will einen Abschluss, will etwas kaufen. Das heißt, die ganzen informational getriebenen Keywords, wo früher auch vielleicht schon das Featured Snippet ausgespielt wurde, werden jetzt mehr und mehr ersetzt durch diese AI-Overviews. Das bedeutet, diese Zero-Clicks nehmen weiter zu, weil es hatte ja auch Zeiten gegeben, wo in den Featured Snippets auch irgendwie die Antwort geliefert wurde. Wie lange muss ein MI kochen, um irgendwie weich zu sein? Da wurde dann schon die Antwort geliefert. Das heißt, da gab es vielleicht auch schon diese Zero-Clicks. Aber jetzt ist natürlich nochmal eine andere Dimension erreicht, weil, wie du schon sagtest, die Ergebnisse dieser AI-Overviews schon sehr, sehr groß sind und ausklappbar sind und auch insbesondere auf den mobilen Endgeräten gar nicht mehr diese Kacheln zu den Quellen gelistet werden, sondern man muss die aktiv anklicken. Im Desktop sieht es noch ein bisschen anders aus. Da haben wir links unsere Antwort, rechts noch die einzelnen Kacheln, die sozusagen als Zitate genutzt werden, die reinfließen in diese AI-Overview-Antwort. Auf den mobilen Endgeräten ist es mittlerweile wirklich nur noch die Antwort und die Quellen sind sehr, sehr stark versteckt auch.
Genau, ich glaube, das ist schon mal der erste Punkt, auf den wir auch nochmal dezidiert jetzt eingehen sollten. Die Hoffnung als Content-Produzent oder derjenige, der eben vorher vielleicht ein Tutorial gemacht hat auf seiner Seite, der beschrieben hat, wie lange das Ei kochen muss, wovon das abhängt, der sich da viel Mühe gemacht hat. Die Hoffnung wäre ja, dass ich als Quelle genannt werde in den AI-Overviews und dann die Leute vielleicht trotzdem nochmal zu mir klicken, um vielleicht das zu verifizieren. Jetzt wäre A die Frage, was glaubst du oder gibt es da schon Daten, wie häufig klicken Leute dann wirklich noch auf Quellen? Also wie vertrauensvoll sind sie schon gegenüber diesen Ergebnissen? Der zweite Faktor, den du aber gerade genannt hast, mobil, findet eine Quelle gar nicht statt. Und wir wissen ja alle, der mobile Traffic hat sich in den letzten Jahren enorm gesteigert, liegt teilweise je nach Suchbegriff oder je nach Medium auch, aber ich würde schon sagen, grundsätzlich über 50% und wahrscheinlich weit drüber. Da fehlt dieser Zugang halt völlig.
Genau. Mobiler Traffic, je nachdem, welche Branche, so 60-90%. Also im B2B dann eher vielleicht so 60-70. Im B2C sehen wir schon irgendwie 80-90 aufwärts. Das bedeutet, als Werbetreibender, als Webseiteninhaber habe ich gar nicht mehr die Möglichkeit, dass Nutzende auf diese Quelle klicken. Es gibt vereinzelte Studien, die teilweise auch sagen, dass auf Desktop-Geräten, wenn es eine generative Antwort gibt, dass die Klickrate in den zitierten Quellen eine höhere ist. Wobei das sind aktuell so Umfragen aus den USA. Man muss natürlich auch immer abwägen, wie adaptierbar sind sie eigentlich für den deutschen Markt. Da gibt es noch keine Studien im deutschen Markt, aber ich gehe schon stark davon aus, dass eigentlich weniger geklickt wird, weil natürlich die Antwort schon präsent ist. Warum sollte Nutzender noch sagen, okay, ja, mich interessiert jetzt die Quelle, wo wird das eigentlich hergenommen, sondern die vertrauen einfach der Antwort. Das war natürlich anfangs ein Problem, also bevor die AI-Overviews genannt wurden, hießen sie SGE, Search Generative Experience, so wurde es ins Leben gerufen von Google in der Beta damals. Und da gab es wirklich einen großen, ich würde schon fast sagen, Shitstorm, wo dann auch die generativen Antworten extrem schlecht waren. Man hat gefragt, was mache ich bei einer Depression? Da wurde gesagt, ich springe von der Golden Gate Bridge. Was mache ich, um den Käse auf der Pizza zu halten? Nutze Kleber. Weil sehr, sehr viel sehr häufig und sehr viel auch Reddit als Quelle genutzt wurde, wo natürlich auch irgendwie Reddit eine Subkultur im Internet ist, wo halt nicht immer alles der Realität entspricht, was da irgendwie behauptet und geschrieben wird. Und da gab es natürlich erstmal so einen kleinen Shitstorm gegenüber diesen Einblendungen. Man sieht, die AI-Overviews sind immer noch nicht perfekt. Das heißt, man muss natürlich gucken, ist das richtig, was da erwähnt wird. Nichtsdestotrotz sehen wir aus Studien, dass eben eine jüngere Zielgruppe diesen AI-Overviews mehr vertraut als eine ältere Zielgruppe. Es gab jetzt auch vor wenigen Tagen wieder eine Studie, die gesagt hatte, ältere Zielgruppen, die scrollen doch nochmal tiefer, um auf Ergebnisse zu klicken. Eine jüngere Zielgruppe vertraut dem AI-Overview und klicken gar nicht mehr weiter, sondern sind dann eigentlich befriedigt mit der Antwort, die sie bekommen.
Also da momentan unterschiedliche Entwicklungen, gleichzeitig aber eben schon unterm Strich weniger Traffic für meinen bisherigen Content.
Ja, definitiv.
Vielleicht nochmal ein bisschen unterschieden in, okay, ist das jetzt Content, der sehr beschreibend ist, also eine Anleitung zum Beispiel oder eine einfache Antwort auf eine Frage? Oder ist das Content eng am Produktabschluss, also wenn es um eine Kaufentscheidung geht? Aber selbst da kann ich mir ja vorstellen, wenn ich eben bisher gesucht habe, was ist die beste Buchhaltungssoftware, dass dann eben im Prinzip eigentlich auch eine ganz gute Zusammenfassung aller Vergleiche generiert werden kann und sage, okay, im Schnitt wird die Software am häufigsten als Top 3 Software dargestellt.
Sehr wahrscheinlich. Das heißt auch, dass der Impact je nach Geschäftsmodell anderer sein kann. Ja, also wenn ich sehr, sehr stark auf Google angewiesen war, weil eben Google mein kostenloser Traffic-Lieferant ist, ich bin Affiliate oder ich bin Publisher, da habe ich natürlich schon größere Probleme, als wenn ich direkt verkaufe. Also Google wird keine Versicherung verkaufen, keine Autos verkaufen. Wahrscheinlich nicht in naher Zukunft. Das heißt, da kann ich schon eher stattfinden, wenn da wirklich der Kaufabschluss ist. Aber wenn ich sage, okay, irgendwie, ich will etwas vergleichen, ich suche eine bestimmte Software, was ist die beste, was ist die günstigste, dann sind da die AI-Overviews zu finden. Und wenn ich eben eine Vergleichsseite bin oder ein Publisher bin, wie irgendwie, weiß ich nicht, chip.de oder auch vielleicht irgendwie selbst.de, die werden sicherlich den Traffic-Rückgang stärker spüren, weil einfach die Informationen direkt bei Google als Anleitung gelistet werden und ich gar nicht mehr klicken muss am Ende als Nutzender.
Kann aber auch viele Freiberufler treffen, die eben, oder auch Anwälte, das sind ja auch Freiberufler, die eben gesagt haben, okay, über bestimmte Vorlagen oder solche Themen holen wir uns erstmal Besucher auf die Seite und dann werden sie vielleicht zum Lead, weil sie eben eine tiefergehende Frage haben zu einem Arbeitsvertrag oder zu irgendwie AGBs oder was auch immer. Also insofern sehr, sehr vielfältig, wo im Prinzip der Traffic ausbleiben kann. Bevor wir vielleicht nachher noch im Podcast über, okay, was habe ich vielleicht für Alternativen, um jetzt, ne, weil im Prinzip bei Google kann ich jetzt davon ausgehen, dass ich nicht mehr so viel Traffic bekommen werde für meinen Content wie bisher. Ich glaube, das gilt grundsätzlich erstmal für alle. Mhm. Klar, wenn ich direkt Produkte verkaufe und im Prinzip auch gut über den Shopping-Feed eingebunden bin, fein. Aber wenn ich halt auch Produkte über, ich beschreibe, also sagen wir mal, ich mache Illustrationen und habe vorher geschrieben, Mensch, warum sind Illustrationen so toll? Warum sind die so wirkungsvoll im Vergleich zu Fotos oder so? So, auch das wird ja dargestellt und die Leute kommen gar nicht erst zu mir auf die Seite. So, ja. Das ist halt ein Problem. Also unterm Strich erstmal weniger Traffic. Wir gucken uns nachher nochmal an, was gibt's vielleicht für Alternativen dann abseits von Google. Aber bleiben wir jetzt erstmal bei Google und den AI-Overviews. Welche Tipps hast du, welche Strategien sollten jetzt Content-Ersteller verfolgen, um das Beste aus dieser Situation zu machen?
Ich würde sagen, teilweise ist es natürlich eine Existenzfrage. Wenn ich sehr, sehr stark auf diese W-Fragen gegangen bin, wenn ich Anleitung habe, wenn ich Vergleiche habe, wenn ich wirklich sehe, dass bei jedem Keyword von mir irgendwie ein AI-Overview ausgespielt wird, finde ich das schon sehr existenzbedrohend, weil natürlich Portale, die sehr stark auf diese Content-Schiene gegangen sind, von ihrem Traffic, der auf der Webseite dann stattfindet, abhängig waren. Jetzt stellt sich natürlich die Frage für mich als Unternehmen, wenn ich so einen starken informationalen Bereich hatte, ich hatte einen Ratgeber, ich hatte irgendwie einen Content-Hub, ich habe einen Blog, führe ich den weiter? Und hier ist halt eben die Frage, führe ich den weiter, um eine Chance zu haben, trotzdem Sichtbarkeit zu generieren in diesem AI-Overview, als Quelle, als Zitat oder versuche ich es gar nicht mehr zu machen. Das ist halt, glaube ich, so die generelle Frage, die man sich stellen muss, weil wenn ich aufhöre, guten Content zu produzieren, dann habe ich auch gar keine Chance mehr, im AI-Overview stattzufinden. Und aktuell gibt es halt diese minimale Erwähnung, das bedeutet so eine Art Branding-Effekt, ist es halt immer noch, aber natürlich bleibt der Traffic aus. Und dann auf der anderen Seite, wenn ich den Traffic nicht mehr zur Verfügung stelle, dann habe ich wiederum Platz geschaffen für meinen Wettbewerb. Das heißt, eigentlich ist es gar nicht so einfach zu beantworten, weil natürlich die Content-Erstellung, die Bereitstellung von guten Inhalten auch irgendwie Ressourcen frisst, Budget frisst. Das bedeutet, ich würde wahrscheinlich trotzdem sagen, ich muss da mitspielen, dieses Spiel. Das Spiel hat sich verändert. Ich werde weniger Traffic erhalten, aber den Traffic, den ich noch erhalte aus Suchmaschinen, der ja prinzipiell kostenfrei ist, nur die Ressourcen und das Budget für die Erstellung quasi frisst, würde ich trotzdem sagen, ich spiele dieses Spiel mit und das wird umkämpfter, definitiv. Also es wird weniger Sichtbarkeit geben für Webseiten. Google wird stärker zu einer Antwortmaschine und nicht mehr zu seiner Suchmaschine. Aber trotzdem, das, was noch übrig bleiben kann, das würde ich auf jeden Fall noch weiter mitnehmen.
Wie kann ich das machen?
Das ist im Grunde klassische SEO-Arbeit. Also wir sehen auch hier in den AI-Overviews, dass nicht immer, aber häufig gute Ergebnisse aus den ersten zwei Seiten auch wiederum in der Zusammenfassung stattfinden. Es gibt Studien, die sagen, teilweise sind es irgendwie 50%. Es gibt Studien, die sagen, das ist mehr Überschneidung. Bedeutet, klassische SEO-Arbeit wird relevant sein, um auch in AI-Overviews stattzufinden. Das bedeutet, ich optimiere für die klassischen SEO-Ergebnisse ohne den Traffic zu bekommen. Ja, so muss man es eigentlich sagen. Aber trotzdem, um als Marke stattzufinden in den AI-Overviews. Und man sieht natürlich auch, dass Studien werden es natürlich auch nochmal zeigen oder auch Traffic-Zahlen werden es zeigen, in welchem Abhängigkeit man dann ist, wenn man dort ist und wenn man vielleicht auch wieder rausfällt. Das heißt, auch hier wird es über die Zeit sicherlich Zahlen geben. Welche Synergien kann ich nutzen, wenn ich im Grunde beide Spots habe? Ich habe einmal das organische Ergebnis, weil es bleibt ja trotzdem bestehen. Es wird nur nach unten gerückt. Und dann gibt es halt natürlich dieses Zitierungsbox auf Desktop, auf Mobile verschwindet das. Man muss aktiv anklicken, wie du schon erwähnt hattest. Aber trotzdem versuche ich natürlich, beide Spots irgendwie für mich zu gewinnen. Und da geht es natürlich darum, eine gute Content-Strategie zu haben, wirklich zu verstehen, was wird gesucht, auch zu verstehen, wo werden AI-Overviews ausgespielt. Also ähnlich, wie man das aus den Vergangenheit kennen mit Featured Snippets, hat man sich natürlich auch bemüht, für diese Featured Snippets gefunden zu werden oder ausgespielt zu werden, wenn man selbst vielleicht noch nicht drin war. Das heißt, man optimiert seinen Inhalt auch so, dass man sagt, okay, der sollte ähnlich zu dem sein, was ich in einem AI-Overview sehe. Dann die ganz klassischen Autoritätsthemen, EERT-Faktoren hatten wir auch in der Folge schon besprochen. Erstellung hochwertiger Inhalte mit einer guten Struktur. Schema.org-Markup ist noch wichtiger. Natürlich ist es hier Google. Google versteht schon sehr gut, was eine Webseite ist, auch wenn ich JavaScript und Co. einsetze. Aber natürlich mit einem Markup, wo ich sage, hey, das ist irgendwie das FAQ-Modul, das ist der Autor, das ist der Artikel. Wenn ich Zitate nutze, dass ich sage, okay, ich habe eine sehr guten, fundierten, recherchierten Artikel zu meinem Thema, Anleitung zu meinem Thema. Das sind eigentlich so die Themen, die alle damit reinspielen. Multimedia-Elemente sind für SEO relevant. Das heißt, die könnte ich natürlich auch wiederum spielen, dass ich sage, ich habe Tabellen, ich habe Listen, ich habe Grafiken, ich habe Videos. Also eigentlich alles, was aus der klassischen SEO-Arbeit bekannt ist, hilft mir natürlich auch als Relevanz in einem AI-Overview gefunden zu werden.
Ich will jetzt nicht den Kreis oder die Quadratur des Kreises anstoßen, aber ja, sehr spannend. Ne? Was nehmen wir einfach das Thema Tabelle? Jetzt gehe ich zu ChatGPT, weil es ist eigentlich ein ganz cooles Tool dafür und gebe ihm meinem Content und sage, mach mir doch mal eine tolle Tabelle aus diesem Content. So, dann kommen eigentlich schon ganz coole Sachen bei rum. Dann binde ich das wiederum bei mir ein, damit Google die KI-generierte Tabelle meines Contents im Prinzip nimmt und als AI-Overview ausspielt. Obwohl Google die Tabelle wahrscheinlich auch selber generieren könnte.
Richtig. Aber die Tabelle würdest du ja auch primär erstellen, um einen besseren Lesefluss für deine Besuchenden zu haben. Und ja, ich gebe dir recht, es ist quasi KI-generierter Inhalt, aber der basiert ja im Grunde auf deinem Beitrag. Das heißt, du nutzt eigentlich KI eher als Tool, um zu sagen, hey, das ist ein Longform-Content von einer DIN A4-Seite, pack mir das bitte in eine Pro- und Kontraliste oder in eine Tabelle oder was auch immer. Ich finde es total legitim, auch wenn es dann mit Hilfe von ChatGPT entsteht, aber trotzdem ist der Inhalt ursprünglich von mir. Ob der jetzt von mir initial mit KI erstellt wurde oder nicht, das ist dann vielleicht nochmal eine andere Thematik. Aber trotzdem ist es ja eine Bereicherung für den Lesenden, dass er nicht ein Textblock hat von 1000 Wörtern, sondern eben eine Pro- und Kontraliste, eine Tabelle, eine Aufzählung, ne, vielleicht irgendwie kurze Zusammenfassung ganz am Anfang des Beitrags. Also ich würde auch KI immer auch als Tool sehen. Springt, glaube ich, jetzt in den Rahmen von AI-Overviews, aber ChatGPT ist einfach ein Tool, um Content auch weiter anzureichern, weiter überarbeiten zu können, um einfach besseren Output für den Nutzenden zu haben.
Würdest du dann sagen, dass es bei der Content-Erstellung eher verstärkt dann Richtung sehr lange Beiträge geht? Weil wir haben ja früher oder für eine gewisse Zeit sind wir auch wieder weggegangen von diesen großen One-Pagern, weil wir gesagt haben, naja, die Nutzer lesen sowieso jetzt nicht alles. Mhm. Dann erstellen wir jetzt eben, weil die Nutzer ja auch viel weniger zu uns kommen, jetzt ohnehin die Sachen nicht mehr direkt für den Nutzer, sondern wir hoffen im Prinzip, dass Google stärker die Sachen nimmt, sich dann eben bei so einer langen Seite ja auch beliebig bedienen kann. Aber wir kriegen eben mit so einer langen und sehr, sehr fundierten Seite vielleicht eine Positionierung in den AI-Overviews und damit wiederum so ein Brand-Effekt für unsere Seite.
Ja. Also es ist im Grunde eine strategische Frage, wie ich den Content aufbereite. Ich würde immer sagen, wenn es eine Suchintention bedient und die Suchergebnisse, auch die klassischen Suchergebnisse anders sind, dann sind es meiner Meinung nach auch immer zwei verschiedene Themen. Ich würde auch immer sehr, sehr stark Google so als Nutzerproxy nutzen, also auch zu verstehen, was erwartet Google. Wenn Google Bilder aus Spiel und Grafiken, sollte ich auch eine Grafik haben. Wenn Google Video ausspiele in den Suchergebnissen, macht es vielleicht auch für mich Sinn, ein Video zu produzieren. Das heißt, ich finde, Google ist immer ein sehr, sehr guter Erwartungs Proxy für den Nutzenden, was erwartet er eigentlich auf meiner Landingpage? Und wenn ich sehe, es gibt AI-Overviews und ich sehe, was da quasi in den AI-Overviews stattfindet, dann würde ich sagen, ja, okay, dann muss eigentlich dieser Inhalt auch ähnlich in meiner Form, mit meiner Expertise auch in meinen Content rein und dann kann da Content eben auch kürzer sein oder auch mal länger sein. Letztendlich ist ja auch die Textlänge nicht immer ausschlaggebend, sondern im Grunde der Inhalt an sich, die Texttiefe. Und wenn ich es schaffe, mit meinem Inhalt in die Top 10 zu kommen, werde ich es sehr wahrscheinlich auch in das AI-Overview schaffen.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Also sonst noch ein paar Themen, die wir für das jetzt erstmal, ne, wir bleiben in der Suchergebnisseite. Wir wollen versuchen, da oben besser stattzufinden. Können wir noch was tun, jetzt abseits von unserem eigenen Content? Dieses Thema, wir hatten das bei der Geo-Folge, also quasi wie können wir in diese Large Language Models, dass wir mehr über wiederum PR gesprochen haben. Ja. Das Thema Autorität noch weiter zu erhöhen, kann uns das hier auch helfen?
Genau, definitiv. Also wenn wir über EAT sprechen, sprechen wir auch darüber, eine Art Marke und Brand zu werden. Und das ist natürlich auch etwas, wo digital PR reinspielt. Das heißt, wenn ich ein bestimmtes Thema bin und in der Folge zuvor hatten wir über die Hundesteuer gesprochen. Ich weiß nicht, ich bin Zooplus, Fressnapf. Ich biete eben Heimtierbedarf an. Da macht es zum Beispiel Sinn, so eine Studie zu machen, weil jemand, der sich über die Hundesteuer informiert, der sieht dann immer wieder, okay, da gab es eine Studie von Fressnapf, da gab es eine Studie von Zooplus, wen auch immer. Da baue ich eine bestimmte Marke auf und ich kann dann halt eben stattfinden, weil ich dann auch auf mehreren Quellen stattfinden kann. Und das ist, glaube ich, so das Spannende, wenn man das überlegt, sich überlegt, wo kann ich überall als Marke stattfinden. Je mehr ich stattfinden kann, desto wertvoller wird es auch fürs AI-Overview. Wenn ich sage, im Kontext von irgendwie einer Rechnungssoftware, wenn ich sage, was ist die beste Rechnungssoftware, dann muss ich natürlich auch stattfinden, wo über die beste Rechnungssoftware im Netz geschrieben wird. Wenn ich dann nicht stattfinde, werde ich wahrscheinlich als Marke auch nicht erwähnt im AI-Overview. Das heißt, das liegt gar nicht immer in dem Spielraum unserer eigenen Webseite, weil wir können eine Quelle sein. Es gibt aber sehr, sehr viele weitere Quellen, die herangezogen werden bei AI-Overviews. Das heißt, für meine wichtigsten Themen, wo ich weiß, da gibt es definitiv AI-Overviews, da würde ich mir nochmal Gedanken machen, wie kann ich in den Inhalten, die da gerade zitiert werden, auch eben stattfinden. Sei es über eine Kampagne wie die Hundesteuer, wo wir 385 Städte analysiert haben und das dann mit Journalisten und Journalistinnen geteilt haben und dann eben auch stattfinden auf einem T-Online, auf einer Bild.de, auch auf Petbook oder meine Tierwelt, wirklich auch auf thematisch relevanten Seiten, die dann halt immer wieder referenziert haben, ja, die Studie ist von diesem Absender und dann gab es eben eine Zitierung innerhalb der AI-Overviews. Das heißt, wir konnten dadurch einen sehr, sehr starken Einfluss nehmen auf das AI-Overview und das ist im Grunde auch etwas, was ich sagen würde, das ist eine strategische Perspektive, die hinzukommt, so wie es damals war bei Featured Snippets, dass wir uns angeschaut haben, wer rankt da und was für ein Inhalt wird da dargestellt und haben wir diesen Inhalt mehr oder weniger ähnlich auf unserer Landingpage oder können wir das ähnlich integrieren. Es ist jetzt bei den AI-Overviews eben so, dass ich mir anschaue, wer wird eigentlich zitiert, von welchen Quellen speist sich diese KI-Antwort und wie kann ich diese positiv beeinflussen.
Ja, das ist eigentlich sowas, was früher bei SEO der klassische Backlink Aufbau war, wird halt es jetzt nicht nur ein Backlink zu generieren, sondern sich zu überlegen, okay, wie komme ich da wirklich rein? Was kann ich denen wirklich bieten, damit die mich zitieren, mit aufnehmen, was auch immer. Also ja. Insofern da auch nochmal über die eigene Website deutlich hinaus zu denken. Du hast ja gerade gesagt, analysieren, was da stattfindet. Insofern die angeschlossene Frage, gibt es denn Tools, mit denen ich sehe, was passiert gerade bei den AI-Overviews, also zu welchen Begriffen, die für mich ja wichtig sind, gibt es eigentlich schon AI-Overviews, außer dass ich jetzt selber darum teste. Das ist natürlich nicht repräsentativ. Wie ranke ich dann vielleicht in diesen AI-Overviews, wenn der Begriff Ranking da korrekt ist? Also was kann ich da momentan machen?
Genau, es gibt, ich würde sagen, so drei verschiedene Arten von Tools, die ich dafür nutzen kann. Einmal klassisch die SEO-Tools, wo ich eine Keyword-Content-Recherche mache. Das heißt, ich kann mir anzeigen lassen bei Ancestry, beim Ahrefs, bei Semrush, für die Keywords, die für mich relevant sind, wo werden AI-Overviews ausgespielt, wo nicht. Das heißt, bei der Recherche initial sehe ich das schon, kann es in die Content-Strategie einfließen lassen. Auf der anderen Seite gibt es klassische Keyword-Ranking-Tools, wie ein Advanced Web Ranking, ein Ecoranker und wie sie alle da auf dem Markt heißen, wo ich aktiv nur das Keyword-Set monitore, was für mich wichtig ist. Und da bekomme ich eben auch die Information, was für Suchergebnis-Elemente werden ausgespielt. Und da sehe ich dann, bei bestimmten Begriffen werden AI-Overviews ausgespielt und das sehe ich dann auch im zeitlichen Verlauf. Das heißt, das ist nochmal eine viel detailliertere Draufsicht auf meine Marktsituation als bei den klassischen, sagen wir mal, Tool-Suiten. Und dann gibt es die dritte Option, die sind relativ neu hinzugekommen, so wirklich AI-Monitoring-Tools, die dann eben nicht nur AI-Overviews monitoren, sondern auch eben ChatGPT und Perplexity-AI, wo die dann eben sagen, für bestimmte Prompts, bestimmte Keywords, schaue ich mir das AI-Overview an, schaue mir an, wer wird zitiert und wer wird erwähnt. Und dann kann ich eben schauen, wird meine Marke erwähnt, ja, nein, auf welcher Position. Das heißt, die gehen dann eben nochmal eins tiefer, wo sie sagen, sie analysieren die AI-Overviews. Ob die großen Tool-Suiten oder auch die klassischen Keyword-Ranking-Tools, ob die das in Zukunft auch anbieten werden, steht mal in den Sternen geschrieben. Aber wir sehen schon, dass es dafür explizit Tools gibt, die sich sozusagen darauf spezialisiert haben. Ein Tool ist zum Beispiel Otterly AI oder Peak AI, Profound. Da gibt es ganz, ganz viele Tools mittlerweile, die sprießen auch so ein bisschen wie die Pilze aus dem Boden. Und das heißt, ich kann verschiedene Blickwinkel drauf haben. Bei der initialen Recherche werden bei meinen Begriffen, auf die ich in Zukunft optimieren will, schon AI-Overviews ausgespielt. Dann, wenn ich sage, ich habe meinen Content geschrieben, ich habe bestimmte Keywords, die mir wichtig sind, das ins Monitoring zu nehmen, täglich, wöchentlich oder monatlich. Ich würde sagen, mindestens wöchentlich. Und dann eben nochmal Tools, die wirklich die Antworten analysieren. Das sind eigentlich die drei Optionen, die ich habe. Und man sieht aber auch bei den großen Tool-Suiten, die ja natürlich auch einen sehr, sehr großen Keyword-Bestand haben, dass sie auch sich anschauen, wie stark werden AI-Overviews ausgespielt und auch da häufig Studien rausbringen. Man sieht zum Beispiel laut SEMrush ist es, glaube ich, aktuell bei 11-12% aller Keywords, die sie monitoren, werden AI-Overviews ausgespielt. Das heißt eben ein Zehntel davon. Wenn wir das aber nochmal anschauen nach der Suchintention, also sehr informational getriebene Suchintention, dann ist es bei weitem viel, viel höher. Das heißt, alles, was mit Information zu tun hat und weniger mit dem Abschluss, mit dem Kauf, da finden die AI-Overviews statt und das ist im Grunde die Herausforderung, vor der wir stehen.
Ja, was natürlich auch bedeutet, dass ich höhere Toolkosten habe in Zukunft, weil das sind ja dann alles neue Tools oder zusätzliche Features. Das heißt, für den Traffic, den ich weniger bekomme, für den ich mich jetzt noch mehr anstrengen muss, das zu analysieren, darf ich auch noch ein bisschen mehr Geld ausgeben. Also ganz nett für die Content-Ersteller. Lass uns deshalb vielleicht, weil du hast das ja vorhin auch als Grundsatzentscheidung schon thematisiert, ne? Möchte ich dann eigentlich oder sehe ich für mich noch die Chance, mit Ratgebersachen auf Google in Erscheinung zu treten, um Traffic, potenzielle Kunden, Interessenten zu meiner Seite zu bekommen? Möchte ich das noch? Sehe ich da noch wirklich eine Zukunft drin? Was jetzt nicht bedeutet, ich muss sofort out of business gehen, sondern vielleicht einfach auch mal über andere Kanäle nachzudenken. Welche Impulse hättest du da jetzt einfach, um aufzuzeigen, Mensch, ne, da ist es jetzt schwierig, da wird es auch sehr, sehr schwierig sein. Denkt einfach mal an was anderes.
Genau. Wir sehen halt schon sehr stark, dass je stärker ich bin als Marke, als Webseite, desto einfacher ist es für mich auch in den AI-Overviews mitzuspielen. Bedeutet, wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen bin, ich bin noch gar nicht so lange auf dem Markt, ist natürlich die Frage, die starken Bemühungen, die ich investieren muss, um da mitzuspielen, auch vielleicht mit etablierten Playern, muss ich mir die Frage stellen, will ich mir diesen Kampf zumuten, will ich mir diesen Ressourceneinsatz zumuten? Das ist die eine Thematik. Die andere Thematik ist natürlich dann zu sagen, hey, was gibt es eigentlich noch für weitere Traffic-Quellen, die mir vielleicht einfacher liegen, besser liegen? Man sieht ja auch über die Zielgruppen hinweg, dass verschiedene Zielgruppen auch verschiedene Kanäle nutzen zur Informationsgewinnung oder auch natürlich auch in verschiedenen Branchen verschiedene Kanäle gesucht werden. Also klassisch im E-Commerce ist Amazon. Bei einer jungen Zielgruppe ist es auch so, dass wir sehen, die gehen gar nicht so stark mehr zu Google. Die googeln gar nicht mehr, sondern die sagen, ja, ich suche es einfach und dann gehe ich vielleicht für irgendwelche Anleitungen nicht zu YouTube, sondern ich gehe zu TikTok. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Maler bin oder ich bin irgendwie ein Hochzeitsplaner, vielleicht ein Fotograf, dann macht es ja auch vielleicht auch Sinn zu sagen, ah, okay, ist vielleicht gar nicht Google der richtige Kanal, sondern ja, als Fotograf macht es vielleicht Sinn, auf Instagram aktiv zu sein. Wenn ich irgendwie Hochzeitsplaner bin, gehe ich vielleicht zu TikTok und erkläre so ein bisschen, wie funktioniert eine Hochzeit, gebe Aufschluss über die Arbeit, meine Arbeit, zeige die Endergebnisse etc. pp. Das heißt, man kann natürlich auch die sich überlegen, ob man eine Marke in einem anderen Kanal wird. Und man sieht ja auch teilweise, was ich ganz spannend finde, dass Marken entstanden sind durch TikTok, die es vorher gar nicht gab. Also die wären als Blogger wahrscheinlich niemals erfolgreich geworden, weil es eben kein klassisches Thema ist, was man irgendwie bloggt, sondern das ist halt ein sehr visuelles Thema und eben halt nicht nur visuell auf Instagram mit Fotos, sondern visuell in Form von Videos. Und das wäre eigentlich die Frage, die ich mir als Unternehmen stellen sollte. Macht es nicht Sinn, vielleicht in andere Kanäle reinzugehen? Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Google und Zoom-Maschinen generieren so 60-70% des weltweiten Web-Traffics. Das heißt, das ist schon eine wichtige Quelle. Aber wenn ich wirklich sehr, sehr limitierte Ressourcen habe und ich bin eine One-Man-Show und ich würde sagen, hey, irgendwie meinen Alltag zu filmen, fällt mir viel einfacher, als irgendwie meine Webseite zu erweitern, Texte zu schreiben, SEO zu betreiben. Da macht es vielleicht auch Sinn, SEO innerhalb eines anderen Systems zu betreiben. Und das könnte dann eben TikTok sein oder auch Instagram sein.
Also das als Appell einfach, na klar, ne, vorher kann man sagen, Mensch, Google, ne, das ist so groß, so omnipräsent, da stecke ich meine Arbeit rein. Aber da, wie bei allen Tätigkeiten, sich immer zu fokussieren und zu fragen, wo habe ich den größten Hebel? Ne? Das ist jetzt vielleicht einfach nochmal der Moment, auch ein guter Trigger mit den AI-Overviews, um zu sagen, ja stimmt, eigentlich könnte ich es viel einfacher haben in einem anderen Kanal. Ich habe vorher nur einfach nicht drüber nachgedacht, weil klar, Google war so das Ding, da ist ja jeder, da muss jeder hin. Aber das stimmt eben auch nicht unbedingt. Natürlich, wenn es um lokale Suchanfragen geht, kann das auch nochmal ganz anders relevant sein. Klar sollte ich da sicherstellen, dass mein Profil ordentlich angezeigt wird und so weiter. Also ich soll ja nicht komplett goodbye sagen zu Google, aber ich muss eben nicht durch Ratgeber-Content versuchen, Leute zu mir zu bringen, weil das wird immer schwieriger. Also da zu überlegen, bei welchem Kanal habe ich den größten Hebel, wo ist meine Zielgruppe, sich diese Entscheidung oder diese Frage immer nochmal wieder ganz bewusst zu stellen. Weil wir meistens ja erstmal losmachen. Ja. Und hier ist das jetzt einfach so eine Chance, nochmal zu sagen, okay, nee, wir richten uns vielleicht auch einfach neu aus.
Ja, und ich finde es eigentlich nochmal einen spannenden Punkt, den du gesagt hast, bei lokalen Suchanfragen. Ich bin der festen Überzeugung, dass auch es Dienstleister gibt, wo die Webseite gar nicht so entscheidend ist. Die sagen, hey, die Webseite ist zwar da, aber ich generiere eigentlich meinen Haupttraffic über mein Google My Business Profil. Und dann habe ich vielleicht noch irgendwie ein bisschen Instagram und ein bisschen YouTube, wo dann vielleicht die Arbeitsergebnisse präsentiert werden. Das heißt, im Grunde, die Webseite wird dann gar nicht stark genutzt, um dafür Rankings zu generieren, sondern als Verteiler, dass man sagen kann, hey, hier, schau mal, da sind noch meine Instagram-Profil, wo du meine Arbeit siehst. Und hier auf YouTube siehst du noch irgendwie in Zeitraffer, wie ich ein Hochbett zusammenbaue. Ich glaube, die kommen irgendwo aus Brandenburg oder wenn nicht sogar Sachsen, so einem kleinen Handwerksbetrieb, die machen Hochbetten in so ganz kleinen Räumen. Mhm. Ich bin immer super fasziniert, was sie aus so kleinen Räumen rausholen können. Häufig aus so eben Altbau mit hohen Decken. Zwergenwerkstatt heißen sie, glaube ich. Ich bin mir gar nicht so 100% sicher, wie sie heißen. Folge ich auf Instagram. Und da ist eigentlich so, dass durch die Arbeit auf Instagram würde ich auf jeden Fall sie anfragen, wenn ich irgendwann mal so weit bin, ich sage, hey, ich habe in meiner Altbauwohnung eben ein kleines Zimmer, ich würde da gerne irgendwie eine Zwischenebene reinziehen, würde ich wahrscheinlich dort anfragen, auch wenn sie gar nicht aus meiner Region kommen, weil ich halt von der Arbeit überzeugt und die Arbeit kenne aus den ganzen Instagram und Videos und Stories. Das heißt, es kann auch sein für einen Handwerksbetrieb, dass irgendwie Google zwar schon ein wichtiger Kanal ist, aber dort mitzuspielen viel, viel mehr Aufwand bedeutet, als täglich irgendwie meine Arbeit mit zu filmen, mit einem Stativ, Fotos zu machen, etc. pp. Das heißt, auch wenn ich ein Verfechter bin von Suchmaschinenoptimierung, weil es im Grunde unsere tägliche Arbeit ist, gibt es teilweise auch Unternehmen, wo ich sagen würde, es kann gut auch sein, dass für dich Suchmaschinenoptimierung eben nicht relevant ist, sondern ein anderer Kanal dir viel leichter fällt und einfach viel mehr zu deinem Impact beisteuert oder zu deinem Unternehmensergebnis beisteuert.
Ja. Vielleicht noch ein Gedanke, der mir gerade durch den Kopf geht, was vielleicht dann doch wieder positiv für alle die sein kann, die eben Content-Erstellung wirklich ernst nehmen. Weil ich glaube, wir wissen das auch, dass wir, wenn wir nach Dingen googeln, sehr oft eigentlich unzufrieden sind mit den Ergebnissen, die wir da bekommen haben. Weil die Seiten teilweise schon uralt sind, ne, dass das Thema eigentlich keiner da richtig neu aufgegriffen hat und so weiter. Und weil es ja viele auch nicht mussten. Ne? Sie haben halt mit dieser Seite ein Ranking gehabt und das dann für immer im Prinzip so. Jetzt mit den AI-Overviews kriegen die Seiten plötzlich auch kein Content mehr. Das heißt, es gehen vielleicht auch einige dann komplett aus dem Markt. So, ne? Die dann eben sagen, okay, wir machen das nicht mehr. Das heißt, eine Chance für all die, die sich wirklich darauf dann auch committen, qualitativ hochwertigen Content zu machen, der wirklich Nutzer abholt, mitnimmt, das dann jetzt nicht in kurzer Frist, aber vielleicht mittel- und langfristig dann doch nochmal ein positiver Zugewinn, weil der ganze, sagen wir mal, Mist einfach verschwindet, stärker vielleicht verschwindet aus dem Netz als bisher. und ich somit dann auch diese Position dann vielleicht einnehmen kann. Mhm. So, die da bisher irgendwelche zwar schon alten Seiten, also wo der Content einfach schon lange besteht, der aber relativ schlecht war, dass ich diese Position dann in Zukunft übernehmen kann, wenn ich jetzt trotzdem an der Content-Arbeit dranbleibe.
Ja, klar, also Digital-Marketing ist immer im Wandel. Es kommen neue Player hinzu, ich finde einen Player, Player werden zusammengeführt, Unternehmen geben ihre Unternehmung auf. Das heißt, ich würde immer wieder schauen, gibt es für mich eine Lücke, sehe ich für mich eine Opportunität, dort in den Markt einzusteigen. Und wenn man eben sieht, vielleicht die Großen, die sagen, hey, da kommt kein Traffic mehr drüber, ich mache das nicht mehr, können natürlich kleinere wieder nachziehen. Würde ich jetzt gar nicht ausschließen, wird eine Frage der Zeit sein, bis man das sieht. Letztendlich sieht man schon auch eine starke Korrelation, je stärker einfach eine Marke ist, desto einfacher ist es für sie, dort stattzufinden. Oder natürlich auch eine starke Unternehmensmarke, die wird natürlich auch eher von großen Quellen und Nachrichtenportalen zitiert, als vielleicht ein kleineres Portal. Das heißt, das muss man natürlich immer wieder abwägen. Wobei auch unsere Digital-PR-Studie für das Hundemagazin.com gezeigt hat, dass es eine reine WordPress-Seite, das Design ist nicht besonders schön, aber der Inhalt der Studie hat überzeugt. Mhm. Das heißt, auch ein kleiner, vielleicht Malerbetrieb, ein kleiner Friseurbetrieb kann da stattfinden. Natürlich ist halt die Frage, bei einem Maler- und Friseurbetrieb, das ist halt sehr, sehr lokal, die Suche. Das heißt, vielleicht macht das da gar nicht so viel Sinn, so eine Unternehmung wie eine Digital-PR-Kampagne durchzuführen. Aber wenn ich sage, hey, ich bin in ganz Deutschland aktiv und ich will mich da irgendwie positionieren, dann kann so Digital-PR schon eine Lösung sein, auch für eine kleine Marke, die nicht bekannt ist. Wenn die Story, die ich erzähle an die Redakteure, Redakteurinnen, an die Verlagshäuser, Journalisten, Journalistinnen, gut ist, dass man dann eben sagt, hey, ich gehe trotzdem diesen Weg und investiere noch stärker in PR.
Ja. Von daher, trotzdem Möglichkeiten, die da sind, muss ganz genau hinschauen, worauf man sich eben fokussiert, wie man seine Ressourcen einsetzt. Wir werden unter AI-Overviews, also alle die bisher Traffic über Google bekommen haben, werden unter AI-Overviews erstmal leiden, können sich aber das auch als Chance nutzen, sich mal neu aufzustellen, Dinge anders zu machen, was ohnehin immer unser Ziel sein sollte als Unternehmer. Matthäus, haben wir noch Themen vergessen? Ansonsten würde ich dich einfach nochmal um deine Key Takeaways zum Abschluss rund um AI-Overviews bitten.
Genau, ich würde sagen, AI-Overviews sind Risiko und Chance zugleich. Wir sehen sehr deutlich, dass sie in informationalen Bereichen ausgespielt werden, dadurch eben Traffic zurückgeht, 30-40%. Nichtsdestotrotz, als Unternehmen, als Marke will ich stattfinden in den AI-Overviews. Ich will als Zitat genutzt werden. Das bedeutet, ich muss meine SEO-Bemühungen trotzdem weiter vorantreiben. Wir sehen eine starke Korrelation zwischen klassischer Suchmaschinenoptimierung, Autorität und den AI-Overviews. Und natürlich auf der anderen Seite PR. Bedeutet, wenn ich diesen Dreiklang habe, meine eigene Webseite, Aufbau der Autorität und PR, dass ich dann auch eben dort stattfinden kann, eher dann als Markenerwähnung in Form von Branding, weniger als Traffic-Lieferant. Und das ist trotzdem etwas, was man nicht unterschätzen sollte, weil natürlich auch Nutzende dann sich auf Google weiter informieren werden. Und auch wenn sie vielleicht nicht klicken werden, behalten sie uns als Marke positiv im Hinterkopf.
Danke, Matthias, für deine Einblicke zu diesem ja ganz aktuellen Thema. Du hast ja gesagt, irgendwann Ende März ging es so langsam los. Jetzt wurde es für alle Nutzer ausgerollt. Insofern ganz, ganz aktuell und wir müssen dranbleiben. Aber das ist eine ganz wichtige Botschaft. Matthias, vielen Dank.
Sehr gerne.
Um dran zu bleiben, könnt ihr Matthias auf LinkedIn folgen. Präsentiert immer wieder neue Einsichten, neue Studien, Präsentationen rund um das Thema SEO, Geo, wie wir auch gelernt haben in der letzten Folge, und Content Marketing. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Empfehlt die Folge gerne auch weiter, teilt sie. Wenn ihr Fragen habt zum Podcast oder Feedback und Anregungen für andere Themen, schreibt uns gerne an podcast@für-gründer.de. Ich danke euch fürs Zuhören. Viel Erfolg bei euren Online-Projekten oder der Online-Kundengewinnung. Es gibt Wege, auch wenn manchmal jetzt der ein oder andere Weg wieder ein bisschen blockiert oder schwieriger geworden ist. Ihr findet bestimmt neue Wege. Viel Erfolg und bis bald.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.